ARD.
NDR Info. Intensivstation.
Mit Stefan Fritzsche und ich sage abhörsicher Hallo zur Intensivstation. Und ich hoffe sehr, dass Sie diese Show hier sicher abhören können. Meine Güte, was für ein Wochenende.
Und deshalb wird das jetzt sehr sorgfältig, sehr intensiv und sehr zügig aufgeklärt.
Ja, es kann nur schlimmer werden, aber vorher muss ich mal zu Beginn hier zu was Schönem kommen. Denn er hatte Geburtstag, er, das deutsche Torwart-Original, die Katze von Amsing, der Entenfänger, der Sepp Maier unter den Torhütern. Er wurde letzte Woche 80.
Überraschung!
Happy Birthday to you!
Einer der erfolgreichsten, den die Welt je hatte. Und die Frage nach dem Geheimnis seines Erfolges stand schon 1976 im Raum. Hatte es mit Sex zu tun?
Sex?
Ja.
Das ist auch mitentscheidende Rolle im Leben. Das muss alles zusammenpassen. Beruf, Sex und Geld. Das sind die drei Faktoren. Wenn die stimmen, dann kann man glücklich leben. Und bei mir stimmen sie.
Sex, Beruf, Geld. Der Dreiklang des Erfolges.
Money, money. Always sunny is the rich man's wall.
So, ich begrüße hier dann jetzt in der Intensivstation auch die ausländischen Geheimdienste, die hier mithören. Hallo Wladimir, schön, dass ihr alle dabei seid. Wir haben ja hier eine lange Erfahrung mit Abhören. Bei uns muss man sich nicht mal extra einwählen.
Ja, es verdichten sich leider Hinweise, dass offensichtlich ein russischer Teilnehmer sich in die Webex eingewählt hat.
Ja, der Russe wählt sich einfach ein. Vielleicht sollte man künftig solche Konferenzen im tiefen Emsland abhalten oder in Teilen MacPoms, wo es noch das gute, alte, schützende Funkloch gibt. Aber gut, was ist passiert? 4 Militärs, 3 plus einer übers Handy, haben per Webex Konferenzplattform über theoretische Taurus-Einsätze in der Ukraine spekuliert. Und Konferenzfremde haben mitgehört. Und die Aufregung ist jetzt ähnlich wie im Hühnerstall, wenn der Fuchs mal kurz reinschaut.
Ich bin sicher, dass es noch viel mehr Leaks gibt, von denen wir noch nicht wissen. Die parken irgendwo.
Was ist noch alles in die Öffentlichkeit geraten?
Das, was dort berichtet wird, ist eine sehr ernste Angelegenheit.
Am Ende ist entscheidend, dass wir geschlossen bleiben und uns nicht auseinandertreiben lassen von Putin. Das ist genau das, was er will.
Das kann auch in einem parlamentarischen Untersuchungsausschuss stattfinden. Der ist nicht mehr auszuschließen.
Aber bloß nicht darauf reinfallen, was Putin will, dass wir jetzt uns gegenseitig an den Hals gehen.
Es geht jetzt auch darum, hier Putin nicht auf den Leim zu gehen.
Und jetzt mit dem letzten Vorgang kommt er aus dem Lachen gar nicht mehr raus im Kreml.
Dass die sich einfach eingewählt haben in so eine Webex-Schalte und es keiner gemerkt hat, dann muss man sich überlegen, es sind dann doch die technischen Möglichkeiten der Russen vielleicht gar nicht so hoch.
So, oder? Hey, irgendwie müssen wir doch dem Putin auch dankbar sein, dass er uns aufmerksam gemacht hat. Wir haben doch bisher nur Sorglosigkeit an den Tag gelegt. Was jetzt? Okay, es wird alles sorgfältig und zügig aufgeklärt, vielleicht ja auch über WhatsApp-Gruppen. Mal sehen oder besser mal hören. Der MAD, kurz MAD, hängt ja auch mit drin, wenn es jetzt heißt, alle Dienste haben versagt. So auch also der Abschirmdienst. Und der muss jetzt was gegen die Sorglosigkeit tun, mit der manche Militärs immer noch kommunizieren.
Herein! Oh, Herr Oberstleutnant, melde gehorsamst, Nachrichtendienststelle 4B besetzt mit...
Ja, rühren, wir sind hier bei der Bundeswehr, nicht beim Kommiss. Mein Name ist Oberstleutnant Kamzug vom Militärischen Abschirmdienst.
MAD?
Sehr richtig erkannt. Nach meinen Unterlagen sind Sie Major Brommer und Sie sind hier in dieser Ecke für die Cybersicherheit verantwortlich.
Ja, also auch.
Wie auch?
Ja, eben nicht nur Cyber, mehr auch so Sicherheit im Allgemeinen. Also, dass abends die Fenster zu sind oder eben auch die allgemeine Sicherheit im Gebäude. Also zum Beispiel bei der Fußmatte im Eingangsbereich. Da steht seit Wochen eine Ecke hoch. Wenn da mal einer drüber fällt, da habe ich x-mal drauf hingewiesen. Aber kommt da eine neue Matte? Nee, kommt nicht.
Ja, das ist sicher eine große Verantwortung, aber mir geht es heute um die kommunikative Sicherheit. Cyberhacking, Verschlüsselung etc. Da gab es in der Truppe in den letzten Tagen ja noch einige dramatische Vorkommnisse.
Sie meinen sicher den Fall von Leutnant Göbel.
Wie?
Göbel, der Typ vom zweiten Zug, der die Fotos vom Wochenende mit seiner neuen Freundin, statt sie nur an seine Freunde zu schicken, bei WhatsApp in den Status gestellt hat, wo seine Frau ja auch noch mit drin war. Und jetzt...
Nein, den meinte ich nicht. Ich meinte das Gespräch von vier führenden Offizieren zum Thema Taurus, das die Russen mitgeschnitten haben.
Ach so, das... Ja, das war ja kein Wunder.
Wieso das?
So sind die Russen. Die nehmen, was sie kriegen können. Also, informationsmäßig meine ich.
Aber dazu muss man sie nehmen können lassen.
Hä?
Man muss unvorsichtig sein. Der Cyberfeind ist nur so stark, wie unsere Vorsichtsmaßnahmen schwach sind.
Ach so, das meinen Sie. Also, da kann ich Sie beruhigen. Wir passen hier auf wie die Luchse. Nur sicher ist sicher, sage ich immer.
Schon klar. Gucken wir uns doch mal einfach hier um. Was zum Beispiel ist das für ein Post-it da oben rechts an Ihrem Monitor?
Mein Passwort. Ich hab's normalerweise nicht so mit Zahlen.
Sie hängen Ihr Passwort öffentlich sichtbar an Ihren Monitor.
Ja, na klar. Die Russen dürfen hier nicht rein. Da kann also schon mal nichts passieren. Und wenn mal ein Kollege an den Rechner will, dann ist es ja so oft viel einfacher.
Nee, ist klar. Und Ihr Passwort lautet?
123.456. Da kommt keiner drauf.
Das ist ausgeschrieben 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die Mindestlänge für eine sichere Codierung liegt bei uns bei 8 Zeichen.
Das ist kein Problem, da hänge ich einfach noch eine 78 dran.
Gut, ja, dann fangen wir doch etwas grundsätzlicher an. Sie wissen sicher, dass es für jede Cyberabteilung zur Rücksicherung eine 17-stellige auf Primzahlenverschlüsselung basierende Super-PIN gibt. Die müssten Sie mir für Ihre Abteilung zunächst einmal mitteilen.
Ist kein Problem. Die schicke ich Ihnen einfach todsicher verschlüsselt über WhatsApp. Das ist Ende zu Ende verschlüsselt.
Ich fürchte, wir haben noch einen langen Weg vor uns. Einen sehr langen Weg.
There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. The odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, how they've given you a number and taken away your name.
Ich fasse es ja wohl nie. An welcher Stelle sind wir denn eigentlich hier?
Ja, Intensivstation. Keine Bahnstation, Herr Weselski. Intensivstation mit Stefan Fritsche.
Wer glaubt, dass diese GDL in einen Arbeitszyklus einen Tarifvertrag abschließt mit Lokführern, die heute von ihrem Heimatstandort aus maximal 2 Schichten mit Übernachtung fahren können, der hat sie aus meiner Sicht nicht mehr alle.
Ja, okay. Habe ich jetzt in der Eile nicht ganz verstanden, aber glaube ich auch nicht. Was ich aber glaube, ist, dass es mich langsam nervt mit diesen Bahnstreiks und mit der Radikalität der Rhetorik.
Dieser erste Streik wird insgesamt 35 Stunden lang sein.
Mm.
35 Stunden deshalb, damit jeder in der Republik merkt, worum es uns geht, nämlich um die 35-Stunden-Woche.
Ah, da steckt ja noch eine feine Symbolik drin.
Wir werden keine Ankündigungsfristen mehr durchführen, sondern es folgen nach dem ersten Streik, der 35 Stunden lang ist, weitere Streiks.
Ist ja gut. Klingt immer ein wenig nach, wenn ihr das nicht akzeptiert, dann entführen wir den Verkehrsminister und vierteilen ihn. So, und wann geht's jetzt los, verdammt nochmal?
Die Arbeitskampfmaßnahme beginnt im Güterverkehr am Mittwoch um 18 Uhr.
Okay.
Am Donnerstag um 2 Uhr beginnt die Arbeitskampfmaßnahme im Personenverkehr und in der Infrastruktur.
So. Früher, als er noch klein war und sich wahrscheinlich an der Supermarktkasse in Dresden auf den Boden geworfen hat, um an einen Bonbon zu kommen, da hat Mutti noch gesagt, Schluss jetzt, Klaus, steh auf, wir gehen. Jetzt sagt das keiner mehr, leider. Auch die Moderatoren Thomas de Maizière und Daniel Günther haben da nichts erreicht. Ja, danke, Herr Weselski. War es das denn jetzt im Wesentlichen?
Sie haben es exakt erfasst.
Und jetzt noch 3-mal mit dem Fuß aufgestampft und dann zucken wir alle zusammen.
Ende der Durchsage.
Ja, ob die Bahn jemals wieder fährt, ist offen. Dabei könnte doch alles irgendwie viel, viel schöner sein. In meinem Tagtraum heute nach dieser PK, da dachte ich, wie viel schöner ist es doch, wenn wenigstens der Frieden bei der Bahn wiederhergestellt werden könnte. Ja, nennen Sie mich Utopist, nennen Sie mich verrückt, realitätsverloren, aber hey, meine Fantasie kann mir niemand nehmen. Ende der Durchsage.
Meine Damen und Herren, liebe Bahnreisende, herzlich willkommen an diesem herrlichen Tag. Ich freue mich sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit dem Personalvorstand der Bahn einen wunderbaren Kompromiss gefunden haben, der uns alle zufriedenstellt. Deswegen haben wir Herrn Seiler auch mit zu dieser Pressekonferenz eingeladen.
Hallo.
Und möchten ihm zunächst mit einem schönen Blumenstrauß unsere Wertschätzung ausdrücken.
Vielen Dank, Herr Weselski. Ich darf Ihnen im Namen der Deutschen Bahn im Gegenzug eine Schachtel Pralinen überreichen.
Oh, Schokolade in Lokomotivform. Sehr schön. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir als GDL und ich persönlich als Weselski wissen natürlich, was es bedeutet, wenn beispielsweise ein Paket koffeinfreier Kaffee erst Tage später bei dem Empfangenden, sagt man das so, ja, bei dem Empfangenden eintrifft, fehlende Außenspiegel, Abdeckkappen, die Fertigstellung des ersehnten Neuwagens verzögern oder anders gesagt die Volkswirtschaft als Ganzes weitere Milliardenverluste verkraften muss.
Ja, und hinzu kommen ja vereinzelte, weniger bedeutende Erschwernisse in der Familie, wenn die Bahn lange streikt, etwa, dass jegliche Alltagsplanung wieder mal in die Tonne getreten werden kann oder dass der komplette Jahresurlaub ausfällt, von Stornierungskosten und mehr statt weniger Individualverkehr ganz zu schweigen. Wir als Deutsche Bahn...
Vor allem aber wir als GDL möchten eben genau nie, und Sie merken, das macht mich richtig wütend, dass wegen Revierkämpfen mit der konkurrierenden Gewerkschaft EVG oder gar als Retourkutsche für den Wegfall unserer Beamtenversorgung durch die Bahnprivatisierung in den 90er Jahren Passagiere auf dem Bahnsteig stundenlang vergeblich das Gleis entlang in die Ferne starren.
So soll es nicht sein. Daher haben wir mit Freude an einer konstruktiven Lösung des Tarifkonflikts gearbeitet und sie auch gefunden. Die Züge fahren also, natürlich im engen Rahmen der Möglichkeiten, weiter. Niemand muss umplanen.
Die Oma kann kommen, das Murmeltier grüßt nimmer täglich.
Wie lange ist diese Regelung jetzt gültig?
Ja, zunächst für ein halbes Jahr. Danach werden wir uns weiter unterhalten. Natürlich in der gleichen freundlichen und konstruktiven Atmosphäre wie jetzt.
Ein halbes Jahr? Da trägt der Kompromiss aber nicht sehr lang.
Ja, jetzt freuen Sie sich doch mal an der Harmonie des heutigen Tages. Das ist doch schon was.
Sicher, aber die zentrale Frage ist ja... Wird dann in wenigen Monaten doch wieder gestreikt?
Also mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, da sich die Lokführenden hauptsächlich mit dem Führen von Loks beschäftigen. Niemand hat die Absicht zu streiken.
Wenn der Zug seit Stunden auf den Gleisen steht und der Schaffner den Staub von den Weichen fegt und jeder Fernbus seine Preise hebt, dann ist Bahnstreik, ja Bahnstreik. Wenn per Harte die Weichen blockieren, die Leute ihren Spaß am Reisen verlieren. Wenn auf Abfahrtstafeln alle Zeiten rotieren, dann ist Bahnstreik, ja Bahnstreik. Bahn, 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 Bahn. Liebe mit dem Kopf durch die Wand, das mit dem Zug durchs Land. Das Ende des Streiks ist uns unbekannt. Mit dieser Bahn kommst du nicht nach Haus. Steig lieber aus und lauf.
Putin hat ja gerade seine Rede zur Schieflage der Nation abgegeben. Vielleicht haben Sie es ja auch gesehen. Das Publikum sitzt dann da volle 2 Stunden lang und muss sich diesen Schmonz anhören. Rausgehen zum Pinkeln, das ist natürlich nicht volle 2 Stunden lang. Und das sieht man natürlich auch in den Gesichtern. Die sind halt eher gequält bis verzweifelt. Wenn die Intensität des individuellen Harndrangs zunimmt, dann nimmt die Bedeutung der Rede natürlich rapide ab. Atomkriegsdrohung passte dann noch an den Anfang, als die Stimmung noch irgendwie neutral war, aber dann wurde es ja echt eng. Mehr Kinder, mehr Geld für Familien, Technologie nicht außer Acht lassen, Wirtschaftspläne überarbeiten. Oh, diese Langeweile drückte dann ja zusätzlich auf die Blase. Aber wir haben diese Rede nochmal genau analysiert und hatten parallel zu den Simultanübersetzern unseren eigenen, der das übersetzt, was Putin mit all dem Schmonz genau meinte. Hier also die wahre Bedeutung des Redeteils, in dem er mehr Kindergeburten angemahnt hatte.
Ich will die russischen Mütter ausdrücklich ermutigen, mehr Kinder zu bekommen. Jeder einzelnen Mamuschka rufe ich zu, ich will ein Kind von dir und besser noch drei oder vier. Mein Verteidigungsminister Shoigu hat errechnet, dass wir bei einer Geburtenrate von 4,7 noch 30 Jahre Krieg führen und dabei gänzlich auf die teuren und leider in Kürze nicht mehr bevorrateten gepanzerten Truppentransporter verzichten können. Ich unterstreiche auch, dass russische Männer viel weniger trinken als früher und dadurch bis zum Tod gesünder bleiben. Bei vielen der in den vergangenen 2 Jahren gestorbenen Männern war die Leber noch vollkommen intakt.
Und wie sehr Putin die Sicherheit im Land am Herzen lag, das machte er wenig später deutlich.
Russland wird immer sicherer. Wir haben sogar auf Friedhöfen in Moskauer Vorstädten eine umfassende Sicherung durch die Installation von Überwachungskameras vorgenommen. Das sichert vor allem die Lebensverhältnisse im Kreml und in meinen Residenzen. Dank der Gesichtserkennung können alle, die auf einem solchen Friedhof Blumen niederlegen, schnell und unbürokratisch einen Einberufungsbescheid auf ihr Handy bekommen. Und wir garantieren, dass wir sie nach einem kurzen Kampf im Rahmen der nach Plan laufenden militärischen Spezialoperation auf genau den Friedhof zurückbringen, wo sie abgeholt wurden. Und mit etwas Glück sind bis dahin die Blumen noch nicht einmal verwelkt und ihre Angehörigen können sich daran erfreuen.
Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Die Bundeswehr kommt einfach nicht aus den schlechten Schlagzeilen raus. Sie ist ja zurzeit arg gebeutelt, man könnte fast Mitleid haben. Viele Pannen, hohe Anforderungen und jetzt noch diese Abhöraffäre. Alles sehr betrüblich. Dabei wäre es echt wichtig, die Attraktivität der Bundeswehr ins Schaufenster zu stellen. Denn wir brauchen sie. Das Heer soll ja bis 2030 auf, ich glaube, 218.000 Soldaten kommen. Im Moment sind es aber nur 180.000. Da ist also noch massiv Luft nach oben. Und deswegen geht die Bundeswehr jetzt auch untypische Wege, um Fachkräfte für sich zu gewinnen. Oberstabsfeldwebel Karl aus Bayern.
Wir sind auf Instagram unterwegs. Wir haben eigene YouTube-Serien generiert. Wir gehen auf Messen, wir betreiben die Pop-Ups. Im Sommer machen wir Bädertouren. Wir gehen dahin, wo die Menschen sind.
Ja, demnächst noch Schulen, Kitas und Kreissäle. Halt da, wo die Menschen sind, die mal was werden können in der Bundeswehr. Nach dem Motto, je früher, desto früher. Sollte in Deutschland die Wehrpflicht wieder eingeführt werden, 2 von 3 Teilnehmenden der neuesten NDR-Fragt-Umfrage zum Thema Bundeswehr unter Druck, brauchen wir die Wehrpflicht zurück, sind dafür. Das sind 61%, um genau zu sein. 61% wollen die Wehrpflicht wieder haben. Ja, gut, aber zurück zu den Messen. Auf Messen wird gerade rekrutiert, was das Zeug hält. Selbst auf der Schau Freizeit, Garten und Touristik in Nürnberg letzte Woche. Da war die Bundeswehr mit einem großen Bundeswehr-Werbestand. Weit weg von WebEx-Konferenzen und digitalen Funkgeräten.
Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Ah,
Was machen Sie denn da im Gebüsch?
Hier ist niemand.
Na doch klar, ich sehe Sie doch.
Das ist nicht möglich.
Natürlich, Sie haben doch pinke Farbe im Gesicht. Ich sehe Sie.
Was? Ach, verdammt.
Ja, da ist bei der Beschaffung was schiefgelaufen. Wir wollten fürs Kinderschminken hier am Messestand eigentlich Tarnfarben. Jetzt haben wir pink. Aber gut. Herzlich willkommen bei der Bundeswehr. Was kann ich für Sie tun?
Ja, also ich bin Hobbygärtner und wollte fragen, wie ich der Bundeswehr denn damit behilflich sein kann.
Sehr gut. Wissen Sie, die Bundeswehr ist ja viel in der Natur und im Gelände im Einsatz. Da können wir jeden grünen Daumen und jede helfende Hand gebrauchen. Mal schauen, was wir für Sie haben. Hier. Wie wär's mit einem Einsatz bei den Pionieren? Ob sie nun den Rasen sprengen oder eine Brücke, das nimmt sich nicht viel.
Ah, also ich weiß nicht.
Oh, ich sehe gerade, da bilden wir zurzeit gar nicht aus. Die Zünder sind wohl defekt und der Sprengstoff ist auch aus. Schade. Aber wie wär's denn hiermit? Die Ausbildung zum Schaf oder, wie wir es sagen, Heckenschützen. Da sind sie stundenlang in der Natur und werden eins mit ihrer Umgebung.
Ah, das klingt eigentlich gar nicht so schlecht.
Ach, halt, Moment. Hier haben es die Kollegen vermerkt. Wir warten noch auf die neuen Gewehre. Die Chance, dass sie mit dem aktuellen jemanden unter die Erde bringen, ist doch echt unwahrscheinlich. Ah, schade.
Okay, was ist das? Also ich bin auch recht geschickt mit der Hake.
Ja, sehr gut. Dann wären sie perfekt für unser Rechenzentrum.
Ui, das klingt spannend und auch so modern. Geht da auch Homeoffice?
Ja, aber selbstverständlich. Wenn Sie die dreimonatige Grundausbildung hinter sich haben, ist alles möglich.
Oh, das klingt doch gut. Wann kann ich anfangen?
Dienstbeginn Montag um 0500.
Was? So früh? Also vor 10 stehe ich eigentlich nicht auf.
Intensivstation mit Stefan Fritsche.
Ich fasse es ja wohl nie. An welcher Stelle sind wir denn eigentlich hier?
Ja, so fast zur Hälfte durch, würde ich sagen, Herr Wieselski. Wir müssen jetzt noch mal kurz auf diese besondere Männerfreundschaft zwischen Scholz und Macron eingehen. Zwei Alpha-Männchen, die so unterschiedlich sind, dass da kaum was geht. Der eine ein französischer Lebemann, der andere ein eher stiller Genießer, wenn überhaupt Genießer. Der eine forscht und impulsiv, der andere eher sleepy und behäbig.
Die beiden könnten auch eine Sendung machen, Ehe vor Gericht.
Ja, die sind zwar nicht verheiratet, aber sollten doch als europäisches Führungsduo auftreten. Aber nixi, der eine will Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen, der andere tut das definitiv. Dazu Streitigkeiten um Waffenlieferungen, hämische Bemerkungen, Stichwort 5000 Helme. Eine gute Ehe sieht tatsächlich anders aus. In einer guten Ehe streitet man nicht über Waffen. Frage, hat Macron schon eine andere oder besser einen anderen? Wer weiß. Als es letzte Woche zu diesem Bodentruppen-Bing-Bang kam, waren beide schon getrennt. Aber wir bekamen tatsächlich die Tagebucheintragung von Scholz und Macron zugespielt, die wir hier exklusiv veröffentlichen und die beweisen, wie schlimm es um diese Ehe steht. Liebes Tagebuch, was für eine One-Man-Show hier. Der Emanuel, den ich hier nur noch Manuel nenne, was soll dieses E davor? Also der Manuel, der spielt sich auf, als wäre er Napoleon. Als ich die Einladung zu diesem Gipfel hier gelesen habe, da wusste ich, er will sich wieder nur beliebt machen.
Liebes Tagebuch, ich bin immer noch unglaublich beliebt. Habe ich auch wieder gemerkt auf mein Ukraine-Gipfel. Nach meinem Red, alle saßen nur mit offenen Münder da und haben mich angehimmelt. Kein Wunder, ich sehe nicht nur viel besser aus als dieser Scholz. Ich bin auch der viel bessere Anführer für Europa. Vive la France, vive la Ukraine, vive le Manuel.
Also ich verstehe gar nicht, warum der Manuel so viel Wind macht. Er hat bisher bloß 600 Millionen Militärhilfe aufgewendet. Das wäre ein Wümschen. Ich habe fast 10 Milliarden alleine aufgebracht. Da soll er sich mal nicht aufpumpen in seinem viel zu schicken Élysée, der auch noch Palast heißt, dieser aufgeblasene Möchtegern de Gaulle.
Ich muss gerade daran denken, dass der arme Scholz nicht in einem Palast sitzt, sondern sein Büro in einer Waschmaschine hat. Das passt zu ihm, dem alten Saubermann. Der will sich ja nur noch die Finger schmutzig machen, nichts riskieren. Er hat keine Vision, so wie ich. Ich habe zum Beispiel gerade gehabt die Idee mit dem Bodentrupp in Ukraine. Ist gleich Prinzip wie bei L'Amour. Alles kann, nichts muss.
Und dann noch diese rote Linie Bodentruppen. Er kann ja seine Fremdenlegion schicken, wenn er will. Ich weiß davon offiziell aber bitte nichts. beziehungsweise habe ich es vergessen. Und wenn er dafür noch 5000 Helme braucht, die sind weg. Nur, dass das klar ist. Bodentruppen. So ein Hasardeur. Jetzt habe ich es. Die nächste Ukraine-Konferenz, die gebe übrigens ich. Und dann schalten wir am Schluss sein Mikro ab, damit er nicht noch Algerien wieder haben will. Man weiß ja nie bei dem. C'est bon, bonne nuit und gute Nacht, liebes Tagebuch.
Ich habe meinen Eintrag jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Und das sage ich nur, um zu haben das letzte Wort. Bonne nuit, Berlin nuit. Scherz.
Im Juni stehen ja gleich zwei Sommermärchen an. Am 6. bis zum 9. Juni die Europawahl und ab dem 14. Juni dann die Europameisterschaften. Wobei das eine könnte sich zu einem Fiasko entwickeln, das andere zu einem Desaster. Während das eine noch nicht 100% klar ist, wissen wir schon jetzt, dass die Europawahl vom 6. bis zum 9. einen Rechtsruck erfahren wird. Und auch ganz speziell hier bei uns in Deutschland.
Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Da bin ich überzeugt. Ja. Die EU ist nicht reformfähig und muss in einen neuen europäischen Staatenbund, der neu gegründet wird, überführt werden.
Björn Höcke verstand sich ja schon immer als Totengräber der EU. Und als die AfD letztes Jahr im Sommer ihre Kandidaten bestimmt hatte, also für die Europawahl, da war auch schon klar, mit welchen kruden Ansichten da die Kandidaten auf Listenplätze gekommen waren, um Europa mal so richtig abzuwickeln. Europa in dieser Form muss also sterben. Und man kann eigentlich gar nicht glauben, dass die Top 5 Europakiller dazu, also ich meine intellektuell, überhaupt in der Lage sind.
Listenplatz 5. Alexander Jungblut.
Ein Mann, der mit Macht eine kulinarische Brandmauer gegen die Türkei und Italien aufbaut.
Das heißt, wir wollen nicht, dass überall in Europa Dönerbuden stehen und Shisha-Bars und ihr wisst es alles, wie es in jeder europäischen Stadt wieder ausgibt. Diese Einheit der Vielfalt heißt, dass wir eine deutsche Kultur in Deutschland haben, eine französische Kultur in Frankreich und eine italienische Kultur in Italien und nicht überall diesen Multikulti-Einheitsbrei.
Listenplatz 4. Christine Andersson.
Bezeichnet die EU als verlotterten Sauhaufen, wo man sofort raus muss.
Listenplatz 3. René Aust.
Forderte mal wieder eine Festung Europa.
Und diese eine Botschaft ist, Festung Europa bedeutet, dass niemand, von dem wir nicht wollen, dass er unseren Kontinent betrifft, auch unseren Kontinent betrifft. Ihr werdet diesen Kontinent nicht zu eurer neuen Heimat machen.
Listenplatz 2. Peter Büstrom.
Und zwar, dass wir kämpfen gegen die Globalisten, die uns zwangsimpfen wollten, die uns enteignen wollen, die uns ja im Prinzip versklaven wollen.
Und Listenplatz 1. Maximilian Krah.
Bringt es einfach mal ganz komplett auf den Punkt.
Jetzt kommt die AfD und sagt, kein Klima, sondern Wohlstand. Kein Gender, sondern Familie. Keine Einwanderung, sondern Volk. Und kein Krieg, sondern Frieden.
Ja, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl. Maximilian Krah, muss man sich merken. Kein Klima, sondern Wohlstand. Ja, so sieht's aus. Ne? Wer AfD wählen möchte, sollte das alles wissen. Nie war der europäische Gedanke gefährdeter.
Der Wähler muss auch emotional angesprochen werden, er muss auch mit Visionen konfrontiert werden, die wir haben. Und da sind wir sehr deutlich, was die Auflösung der EU angeht.
Sagt übrigens Björn Höcke, dem es ja egal sein kann, wer unter ihm Parteivorsitzender ist. Übrigens, einen habe ich noch.
Listenplatz 9. Irmhild Bosdorf.
Aber was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel, der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll.
Das ist die Kampfparole. Vergiss Gerichte, vergiss Verbote, vergiss Humanismus. Und hey, noch was. Scheiß auf diese Brüssel-Musik.
Aber in Brüssel wird keine deutsche Musik gespielt. Es wird dort eine ausländische Katzenmusik gespielt, die unseren Ohren wehtut.
So nämlich Antonín Brusek, AfD-Abgeordneter in Berlin. Also bei der Musik fängt es ja schon mal an. Ne? Die EU muss weg mit ihrer Katzenmusik. Und der Mann, der die AfD-Europawahlkampfliste anführt, jener Maximilian Krah, der hat doch bitte auch einen eigenen Song verdient.
Feministinnen sind alle hässlich und grässlich.
Schau keine Pornos, wähl nicht die Grünen.
Der Krah, der Krah, der fährt sich gern durchs braune Haar. Rechtsradikal, auch auf Social Media. Der Krah, der sagt, dass früher alles besser war. Frau wird zur Mama, denn dafür ist sie da.
Und zum Weiblichkeit gehört die Mutterschaft dazu.
Auf TikTok hetzt er ordentlich an Klimawandel, glaubt er nicht, beim Multikulti flippt er aus, er mag nur seine Höcke-Maus.
Der Krah, kriegt Putin in den Zarenarsch, hurra, hurra, und spricht ihm alles nach.
Stellen Sie sich einmal vor, Sie wären alle wirklich dumm und Sie möchten, dass die ganze Welt es erfährt, dann gehen Sie auf die Demo gegen rechts.
Er ist China-Fan und hat die Regenbogenflagge satt. Er macht sich ne Zigarre an und hält sich für einen echten Mann.
Der Krah, sagt Deutsch bleiben ist wunderbar. Der Krah ist ein Grammatikstar.
Schluss mit dem linken Umerziehung.
Der Krah, nur Hetze und bla bla.
Übrigens danke an Extra 3 für ihren Song über den AfD-Mann Maximilian Krah. Intensivstation, die Radiosatire mit Stefan Fritsche. Und schon wieder hat eine Bertelsmann-Studie zum Thema Frauen und Arbeit herausgefunden, Frauen leisten weit mehr Care-Arbeit, also unbezahlte Arbeit zu Hause und mit der Familie, als Männer. Die sogenannte Care-Studie besagt, dass aktuell von 117 Milliarden Care- oder Fürsorgestunden 72 Milliarden von Frauen geleistet werden. Bäm!
Halbe, halbe. Mezzo, mezzo. Also ich wasche zum Beispiel auch die Wäsche. Meine Frau bügelt, aber ich wasche die Wäsche.
Mhm, sagt er. Mit der Hand? Nein, oder? Da gibt's auch eine Maschine. Und sie bügelt dann alles. Na, wunderbar. Aber im Ernst, hallo, wir sind im Jahr 2024. Hat sich aber offenbar wenig geändert seit den 60ern. Also machen wir uns da mal ehrlich und sagen, wie es ist. Und das gleich schon bei der Hochzeit.
Dann sagen Sie, ja, ich will.
Ja, ich will. Ich will.
Glückwunsch, Frau Mustermann. Als frisch Vermählte erkläre ich Sie hiermit zur stolzen Inhaberin der Arschcard 25.
Danke. Das ist ja großartig. Und was kann ich damit machen?
Unendlich viele Extratätigkeiten im Haushalt übernehmen. Bügeln, saugen, kochen. Und als Bonus gibt's dafür keinen Penny. Sie machen das ganz einfach neben Ihrem bezahlten Job. Und wenn Sie Mutter werden,
ja,
kriegen Sie automatisch die Arschcard 50, weil dann auch noch die Care-Arbeit dazukommt.
Wow, wie wunderbar.
Ja. Eine angestellte Haushälterin und Nanny verdient monatlich schnöde 4.500 Euro. Aber Sie, als Ehefrau und Mutter, machen Sie das mit der Arschcard 50 völlig umsonst. Ohne Recht auf Lohn, ohne Recht auf Streik. Nur weil es selbstverständlich ist, dass Sie sich in den eigenen vier Wänden gratis den Arsch aufreißen.
Genial! Und ich krieg dafür sicher keine Wertschätzung, oder? Kann einfach wie ein Schatten hinter den anderen herräumen.
Keine Sorge, Ihre Familie hält Sie sicher nicht mit Komplimenten von der Arbeit ab. Und sollten Sie mal ein paar Tage allein urlauben, bereiten Ihnen Ihre Lieben bei Ihrer Rückkehr einen fulminanten Empfang. Mit Chaos, Dreck und bergeweise Abwasch, die Ihnen sagen, ohne dich läuft nichts, wir brauchen dich. Dann dürfen Sie doppelt so hart schuften, damit Sie die schreckliche Auszeit, die Leere durch die fehlende Plackerei im Nu vergessen.
Wow, nicht arbeiten und dann alles aufholen dürfen, ganz ohne Gehaltserhöhung. Von solchem Luxus können Gewerkschaftler nur träumen.
Ein Tipp, legen Sie noch eine Schippe drauf und Sie kriegen die Arschcard 100.
Die will ich. Was muss ich tun?
Teilzeit arbeiten. Denn haut der Mann ab und die Kinder sind aus dem Haus, ist ihre Rente so mickrig, dass sie im Alter für ihren Lebensunterhalt Pfand sammeln dürfen, bis sie tot ins Grab fallen.
Stumm schuften und mich nicht in Männerthemen wie Wirtschaft und Politik einmischen, Joker. Und es gibt mit der Arschkarte auch Treuepunkte, oder?
Sicher. Für jede Stinkesocke, die Sie aufheben, für jede offene Zahnpastatube, die Sie wieder zuschrauben, sammeln Sie Punkte auf der Arschkarte. Und dafür gibt's dann je nach Großzügigkeit des Treuepartners am Hochzeitstag eine Halskette oder eine Schachtel Pralinen.
Oh, ich liebe Schokolade.
Da kommt auch schon die nächste. Glückwunsch! Auch für Sie gilt, hast du die Hochzeit erst erwogen, ist die Arschkarte schon gezogen.
Das bisschen Wäsche ist doch kein Problem, sagt mein Mann. Und auch das Bügeln schafft man ganz bequem, sagt mein Mann. Wie eine Frau von heute gleich verzweifeln kann, ist nicht zu fassen, sagt mein Mann. Und was mein Mann sagt, stimmt haargenau. Ich muss das wissen, ich bin ja seine Frau.
Eigentlich war es ja immer gute Tradition, dass sich die Streikparteien in Deutschland abstimmen. Ja, Streik, ja, aber bitte schön der Reihe nach. Wenn im Flugverkehr gestreikt wird, dann fuhr die Bahn und umgekehrt. Ne? Das ist jetzt leider nicht mehr so. Am kommenden Donnerstag legt sowohl das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit nieder, als auch die GDL-Lokführer.
Ja, damit ist die Eisenbahn kein zuverlässiges Verkehrsmittel mehr. Und ja, sehr wahrscheinlich wird auch der sogenannte Notfahrplan so nicht zu fahren sein.
Hm. Was bleibt uns Reisenden da noch? Das eigene Auto nehmen? Ja, hat aber nicht jeder. Fahrrad von Kiel bis Kassel im Regen? Ah, nee. Mietwagen sind wahrscheinlich jetzt schon ausgebucht. Bliebe noch die gute alte Möglichkeit zu trampen. Ja, trampen. Die Älteren erinnern sich, die Jüngeren haben keine Ahnung, wovon die Rede ist. Da man fürs Trampen weder eine Tramcard braucht, noch ein Deutschlandticket, ist es tatsächlich die einfachste und billigste Reiseform. Basierend auf einem Finger. Und hey, es ist nicht der Mittelfinger.
Trampen ist etwas für Leute, die sich gern mal überraschen lassen. Denn Trampen bedeutet, sich von wildfremden Menschen im Auto mitnehmen zu lassen. Im besten Fall zum gewünschten Ziel, im schlechtesten auf die letzte Reise überhaupt. Zum Trampen brauchen Sie nicht viel. Im Grunde reicht ein Daumen. Den haben die meisten zur Hand, beziehungsweise an der Hand. Stellen Sie sich an den Fahrbahnrand und zwar... Und da wird es für die Ersten kompliziert, mit dem Rücken zu ihrem Fahrziel. Dieser ausgeklügelte Trick hilft ihnen, den Autos, die in die gewünschte Richtung fahren, entgegenzublicken. Nun strecken sie den rechten Arm zur Seite aus, bilden eine Faust und lassen den Daumen von dieser nach oben hin abstehen. Dies ist nicht nur das Zeichen für alles super, sondern auch für bitte nehmen Sie mich mit. Haben Sie ein bestimmtes Ziel im Sinn, empfiehlt es sich, dieses auf ein Pappschild zu schreiben, welches Sie in der freien linken Hand vor Ihren Körper halten. Damit geben Sie Autofahrern eine gewisse Orientierung und das Zeichen, hier weiß jemand, was Sie bzw. er will. Hält ein Fahrzeug an, klären Sie vor dem Einsteigen die geschäftlichen Modalitäten. Verlangt der Fahrer eines Elektrofahrzeugs einen Zuschuss zum Benzingeld, so können Sie dies noch als kleinen Scherz verbuchen, was auf eine unterhaltsame Fahrt schließen lässt. Schlägt der Fahrer Ihnen als attraktiver Frau in den Mitzwanzigern allerdings vor, Sie mögen doch bitte auf der Fahrt besonders nett zu ihm sein, so weisen Sie ihn mit einem »Verpiss dich, du Arschloch« freundlich darauf hin, dass Sie eine Mitfahrgelegenheit suchen und kein sexuelles Abenteuer. Es sei denn, Sie tun genau das, aber in der Grundidee des Trampens ist das so nicht vorgesehen. Scheint Ihnen der oder die Fahrerin sympathisch und Sie sind sich einig geworden, brauchen Sie nur noch kurz zu pfeifen, damit der Rest Ihrer Clique weiß, wir können jetzt hinter dem Gebüsch hervorkommen und einsteigen. Trampen hält eben viele Überraschungen parat.
With people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barons and earls. Won't go to high
with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, it's oak. Hey, California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp.
Intensivstation, die Radiosatire. Generation 3, die dritte Generation, gibt's ja auch noch. Neben diesen anderen Generationen, Gen Z, letzte Generation, es gibt's noch Boomer, sowas. Die dritte Generation gibt es also auch noch, die dritte der Roten Armee-Fraktion, also quasi die Enkelgeneration, und die hat jetzt einen Abgang zu verzeichnen. Daniela Klette, seit 30 Jahren in dritter Generation abgetaucht und von Berliner Podcastern tanzend in Kreuzberg beinahe gefunden worden. Und dann doch nur beinahe, denn den Job haben, wie es sicher auch gehört, die Herrschaften vom BKA erledigt. Ihr wird Terror, bewaffneter Überfall und Raub vorgeworfen, wie auch ihren noch flüchtigen Mitstreitern Burkhard Garweg und Ernst Volker Staub. Das sind noch Terroristennamen. Ja. Noch flüchtig, zwei weitere Podcaster sollen da aber auch schon dran sein. Immer diese Podcaster. Wo kommen wir denn da hin?
Nepper, Schlepper, falsche Ermittler. Immer häufiger versuchen dilettantische Amateure auf eigene Faust Kriminalfälle zu lösen. Dabei schrecken sie auch vor dreistesten Ermittlungsmaßnahmen nicht zurück. Ein Blogger, der aus verständlichen Gründen nicht erkannt werden will, packt aus.
Ja, wir hatten halt die Idee mit der kostenlosen Software zur Gesichtserkennung. Und ja, wir saßen irgendwie zusammen und einer sagte, wenn wir einfach Gesichtserkennungssoftware nutzen würden, um Gesichter zu erkennen? Ja. Und da war erstmal Stille, ne?
Die Männer kommen tatsächlich an diesem Abend überein, den unglaublichen Schritt zu gehen, obwohl ihnen das Risiko durchaus bewusst ist.
Ja, wir haben schon früh die Gefahr gesehen, dass wir eventuell Erfolg haben könnten. Und da stand natürlich die Frage im Raum, wie gehen wir damit um, wenn wir wirklich die Gesuchten finden und die Kripo möchte aber noch weitersuchen.
Ein Kripo-Beamter, der unerkannt bleiben möchte, schildert, was dann geschieht.
Ja, also das war schon ein Schock, ja? Dass man als Profi jahrzehntelang mit den ausgefeiltesten Methoden nach Verbrechern sucht und dann pfuschen einem selbsternannte Hobby-Sherlocks ins Handwerk, ja? Und anstatt, wie es sich gehört, jahrelang im Dunkeln zu tappen, was weiß ich, Datenabgleiche zu machen und EU-Hürden zu nehmen, Rasterfahndungen im Sande verlaufen zu lassen, etc., etc., gucken die ins Internet, ja? Eine gewaltige kriminelle Energie steckt dahinter.
Mit Fug und Recht sieht sich der anonyme Blogger nun selbst im Fadenkreuz der Ermittler.
Ja, wir sind dann dahin, haben uns gestellt, aber da haben die von der Kripo gesagt, eure Namen und Adressen, die nehmt ihr schön wieder mit. Wir machen jetzt erstmal eine EU-weite Schleierfahndung nach euch. Schleusen verdeckte Ermittler in eure Redaktion und so weiter.
Kein Wunder, denn die Kripo arbeitet längst mit Feuereifer an einem neuen Fall.
Ja, im Fall Nord Stream 2 haben wir schon einiges. Ja? Wir haben das Motiv, die GPS-Daten, die Seismographenaufzeichnung, die Nationalität der Täter, ihre DNA, das Schiff, das sie benutzt haben und einiges mehr. Also in 2 bis 8 Jahren werden wir soweit sein, dass wir bei Aktenzeichen XY um Mithilfe bitten können. Sofern nicht wieder irgendwelche Amateure mit Namen und Adresse der Täter ankommen.
Also Vorsicht vor falschen Ermittlern, die mir nichts, dir nichts einen Täter schnappen. Es sind höchstwahrscheinlich keine echten Kriminalbeamten.
Polizisten haben viele Pflichten, eine Frau und 2 Kinder. Haben Angst vor Terroristen, denn sie ziehen oft nicht schnell genug. Wenn sie von der Nachtschicht kommen, haben ihre Augen dunkle Ränder. Sie rauchen milde Sorte, weil das Leben ist doch hart genug. Yeah.
morgen ist Super Tuesday. Einmal im Jahr ist ein schnöder Dienstag was Besonderes. Zumindest in den USA. Der Tag, an dem in 15 Staaten US-Vorwahlen stattfinden. Es ist in diesem Jahr ziemlich besonders, weil Donald Trump danach bereits als Kandidat der Republikaner für das Präsidentenamt feststehen könnte. Und das ist mal die Ausgangslage. Näheres jetzt in unserem Question and Answers Q&A Fragenkatalog.
Q. Was ist der Super Tuesday?
A. Der Super Tuesday ist einer der Höhepunkte des US-amerikanischen Wahlkampfs. In einem über Jahrhunderte entwickelten, mehrstufigen und diffizilen Verfahren entscheidet das amerikanische Volk, wer als Kandidat für die höchste Führungsposition der wichtigsten Nation der westlichen Welt in Frage kommt. Traditionell fällt die Wahl am Ende auf zwei aus unterschiedlichsten Gründen unzurechnungsfähige alte Männer, die das Amt auf gar keinen Fall ausüben sollten, wenn dem Planeten nicht schwerer Schaden zugefügt werden soll.
Q. Warum ist der Super Tuesday dann so wichtig?
A. Nicht zuletzt ist der Super Tuesday ein Wirtschaftsfaktor. Fahnen, Fabriken und der Konfettianbau machen 17% der US-amerikanischen Wirtschaftsleistung aus. Und Fox News müsste wegen ausbleibender Nachrichten mit dem Wetterkanal fusionieren.
Q. Wann ist der Super Tuesday?
A. Terminlich liegt der Super Tuesday 14 Wochen nach dem Cyber Monday. Es sei denn, der Black Friday fällt auf einen Bad Hair Day, dann fällt der Super Tuesday auf den Geburtstag von Doris Day.
Q. In welchen Bundesstaaten wird am Super Tuesday gewählt?
A. Drei Faktoren sind ausschlaggebend, welche Staaten am Dienstag mitwählen dürfen. Bevölkerungszahl, Bruttosozialprodukte und der Punktestand in der National Baseball League. Und wer den Super Bowl hatte, darf nicht beim Super Tuesday antreten. Das Anwälteteam von Donald Trump kämpft allerdings zurzeit darum, dass nur in den Staaten gewählt werden darf, in denen der letzte Auftritt von Taylor Swift länger als 6 Monate her ist.
Q. Warum wählen die Amerikaner eigentlich dienstags?
A. Das geschieht aus Rücksicht auf die deutschen Freunde. Sowohl am Dienstag, bevor das Ergebnis bekannt wird, als auch am Mittwoch, wenn alles durch ist, läuft bei uns Maischberger, wo alle mal sagen können, was der Ausgang für uns bedeutet.
Q. Welches sind beim Super Tuesday die aussichtsreichsten Kandidaten?
A. Bei den Republikanern kandidiert Donald Trumps Kontostand gegen den seiner Konkurrentin Nikki Haley, der allerdings keine Millionenstrafe drohen, was dem Ganzen eine gewisse Spannung verleiht. Joe Bidens schärfster Konkurrent wiederum ist die Enthaltung der Wahlberechtigten. Schlecht für das Team Biden. Aber wenn wir hier in Europa Glück haben, gewinnt bei der Wahl im November unentschieden knapp gegen Donald Trump. Eine Unsicherheit, mit der wir ganz gut leben könnten.
Verstehe.
Ich fasse es ja wohl nie. An welcher Stelle sind wir denn eigentlich hier?
Ja, ich glaube ziemlich am Ende gerade. Ja, das war die Intensivstation. Mit dabei heute Torben Pöls, Sabine Korbmann, Richard Berkowski, Marco Grün, Axel Naumer, Stephanie Ray, Tom Beinlich, Uli Winters, Jesko Friedrich, Dennis Kaub, Markus Schubert, Hartmut Grabe und in der Technik Konrad Winkler. Mehr Satire wie immer in unserer Schwestersendung Extra 3, jederzeit und aktuell im Netz unter x3.de. Nächste Intensivstation-Ausgabe am nächsten Montag. Und bis dahin sollte sich geklärt haben, was eigentlich mit Friedrich Merz nicht stimmt aktuell.
Junge Besen kehren gut, aber die alte Bürste kennt die Ecken. Also es wird Zeit, dass wir mal den Staubwedel rausholen.
Ja, jetzt fragen sich schon einige, hat der Mann einen gesteigerten Putzfimmel? Und kann man damit Kanzler werden? Vielleicht klären wir das bis zum nächsten Montag, wenn wir Sie wieder zum Abhören ganz ohne WebEx einladen. Bis dahin, alles Gute auf der breiten Seite des Lebens.
Ende der Durchsage.
Ein Podcast von NDR Info.